Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jeden Freitag die Politik-Highlights der Woche unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Diese Woche müsste dein Kolumnistenherz höher schlagen. Historischer Schuldenberg ist durchgewunken. Es gibt ein spannendes Postengeschachere bei den Grünen und auch neuen Wahnsinn von Donald Trump. Kleiner Spoiler, die USA haben keine Eier mehr. Aber darüber sprechen wir natürlich später. Zuerst muss es um die Schuko gehen. Die Schuldenkoalition, so hat es FDP-Politiker Christian Dürr genannt. Die Grünen haben sich aber ihre Zustimmung teuer bezahlen lassen.
Ja, Schuko, nicht ganz falsch. Ist ja ein bisschen die Frage, wie nennen wir das Ganze eigentlich? Also große Koalition schadet eher aus, weil so groß ist die Koalition nicht mehr. Letzte Woche hatten wir hier als Vorschlag die PS-Koalition, ne?
Hat mir gut
Projekt
gefallen.
Saskia. Dieser hat jetzt vorgeschlagen, fand ich auch nicht schlecht, die Roulette-Koalition wegen Schwarz-Rot und Rot gewinnt immer.
Ja, so hat man den Anschein momentan.
Ja,
warum?
Es ist, ja gut, wenn man natürlich wie der Friedrich Merz also so klar macht, dass man unbedingt ja ins Kanzleramt will. Ich meine, von Gerhard Schröder hieß es ja, dass er an den Gitterstäben gerüttelt hat. Ich will da rein, ja, mal so, ja. Aber der hat ja sozusagen schon das Mobiliar, also verrückt er ja schon in Gedanken gehen, wo er sich da hinsetzen wird an den Kanzlertisch, ja, und ob dann die Couch da so bleiben wird und so. Der hat das also schon in Gedanken sitzt er da schon. Dass so jemand bereit ist, fast jeden Kompromiss zu machen, damit sein großer Traum wahr wird, ist halt der Nachteil. Also es ist ja eine Verhandlung, sind ja auch dann so eine schiefe Bahn und die sitzen halt hier unten, die SPD auf dem schwereren Teil und sagt, nee, also bei der Migrationspolitik, also das muss im Grunde so weitergehen und Bürgergeld, ja, können wir so ein bisschen was tun, aber im Prinzip, also wir wollen doch, dass es sozial gerecht in Deutschland zugeht. Jetzt kommen sogar noch die SPD-Frauen um die Ecke, habe ich gestern gelesen, und sagen, also wir können überhaupt nur einem möglichen Koalitionsvertrag zustimmen, wenn der Paragraph 218 fällt. Mhm. Also die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sei für sie eine Conditio sine qua non. Also wenn das nicht folge, gäbe es keine Zustimmung.
Das ist jetzt aber auch eine sinnvolle Forderung, finde ich. Als Frau.
Auch darüber können wir dann nochmal reden, wenn es soweit ist. Also ich würde sagen, es war ein salomonisches Urteil des Verfassungsgerichtes vor ja schon etwas längerem, zu sagen, also wir verfolgen Schwangerschaftsabbrüche nicht strafrechtlich, aber bis zur 12. Woche. Es ist aber jedenfalls auch nicht so, dass wir sagen, alles frei, jeder kann machen, was er will. Es ist nach wie vor ungesetzlich. Ich persönlich finde, das trifft übrigens, das richtet sich an Männer wie Frauen, weil Kinder werden ja immer noch gemeinsam gezeugt, dass also Leben zu beenden jedenfalls nicht okay sein sollte. Mhm. Das ist ja das Einzige, was in Paragraph 218 noch drin ist. Sozusagen der warnende Zeigefinger, ja. Also ein gewisser moralischer Anspruch. Das soll jetzt auch weg. In der Praxis würde sich gar nichts ändern. Aber, sagen wir mal, das alles beiseite, wie ich dazu stehe, es ist jedenfalls für CDU-Abgeordnete nach wie vor ein großes Thema.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, was Frau Häfner, so heißt diese Anführerin dieser SPD-Frauen, dann auch so Gestalten, von denen man gar nicht wusste, dass es die gibt. Ich wusste es jedenfalls nicht, die plötzlich eine wahnsinnige Bedeutung so haben oder gewinnen oder sich das auch so aufblasen. Also, keine Ahnung, was Frau Häfner meint, wofür das C in CDU steht. Also für die CDU-Abgeordneten steht es noch für christdemokratisch. Mhm. Ja? Also es sind übrigens auch noch, was viele vergessen, 40 Millionen Menschen in Deutschland in der Kirche. Alle denken immer, die Kirchen, alle gestorben. Ja, die sind jetzt nicht alle im Gottesdienst, aber 40 Millionen ist nicht ganz wenig, wenn man denkt, dass ja auch alle von denen noch Kirchensteuer zahlen. Also es gibt offenbar jedenfalls zumindest eine sentimentale Bindung an die Kirche. Ich würde sagen, vermutlich schon mehr. Und jedenfalls für diese 40 Millionen ist nicht automatisch klar, dass der Paragraph 218 fallen soll. So, warum ich das erzähle? Es zeigt im Augenblick, wie die bei der SPD drauf sind. Also alles, was sozusagen auf der langen, langen Wunschliste man noch nicht abgearbeitet hat in der Ampel, wo man ja immerhin sogar den Kanzler stellte, kommt jetzt einfach auch nochmal aufs Tapet. Man ist zwar auf 16% geschreddert, aber jetzt nach dem Motto erst recht.
Aber vielleicht hat auch Friedrich Merz da eine Steilvorlage geliefert, denn wer sich von Britta Hasselmann und Katharina Dröge über den Tisch ziehen lässt, ist auch so ein bisschen noch ein Kanzler-Azubi vielleicht, weißt du? Da kann man sich dann mal überlegen als SPD, was kann ich mir rausnehmen?
Ja, gut. Also ich hab mich ja auch immer lustig gemacht über Frau Hasselmann.
Nee, ich fand die richtig stark.
Man muss jetzt sagen, also wenn Gehaltsverhandlungen anstehen, beim nächsten Mal bei Frau Hasselmann mal nachfragen, wie man es macht. Ja. Also ja, stimmt, dann springt was raus.
Die haben sich die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz gesichert. Das ja. ist Wahnsinn.
Ob jetzt Wahnsinn, aber jedenfalls, das ist ein Fund.
Ja.
Das haben ja auch die, deswegen waren sie auch so stolz bei den Grünen darauf. Also ich meine, die haben ja auf, kaum war das möglich. Also steht jetzt drin im Grund in der Verfassung, Deutschland soll klimaneutral werden bis 2045.
Mhm. Bringt gar nichts dem Klima.
Das kommt für gleich. Aber jedenfalls, die Grünen haben die ganze Zeit gesagt, also die waren total stolz.
Ja.
Auf allen sozialen Kanälen haben die das sozusagen als großes, also großen Sieg gefeiert. Reaktion der CDU jetzt, ja, das steht da drin, bedeutet nichts.
Ist kein Staatsziel.
Ist ja kein Staatsziel, sondern haben wir gewissermaßen so als Verfügungsverordnung, wo das Geld bleiben soll für den Klimafonds.
Schauen wir mal.
Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Also ich habe, weil mich das Thema naturgemäß interessiert hat, mich so ein bisschen mit ein paar Staatsrechtlern, denen ich folge, unter anderem auf X und auf so verschiedenen juristischen Portalen, da habe ich mal nachgeschaut. Also das ist nicht ganz so eindeutig, weil das Bundesverfassungsgericht bislang da mal eine sehr kreative Auslegung hat, jetzt schon, ohne dass das Wort drin steht. Gab ja auch ein Urteil dazu schon. Man müsse gewissermaßen auf Klimaneutralität achten. Und das kann man jetzt schon als Ermunterung verstehen, nach dem Motto, wenn das Wort schon auftaucht, dann im gewissermaßen, in Fortführung müssen wir jetzt bei weiteren politischen Vorhaben darauf achten, dass dieses Ziel eben auch erreicht wird. Also das ist durchaus denkbar, dass Karlsruhe das dann zum Anlass gibt, beziehungsweise Klagen entsprechend positiv bewertet. Die finden, dass die Klimaneutralität nicht entsprechend halten wurde. Du hast recht, es bringt auch noch nicht mal was. Also
kein Mensch hat diese ambitionierten Ziele wie wir.
Ja, kein Land außer. Das zeigt, also wir sind halt eben, Deutschland geht mit leuchtendem Beispiel auch hier voran. Kein Land der Welt, das ist wahr, hat sich dieses Ziel gesetzt. Also die Chinesen sagen 2060, die Inder sagen 2070. Selbst die EU, die fast alles macht, wenn es positive Schlagzeilen gibt, hat jetzt in ihren Papieren 2050 stehen. Nur wir Deutsche, sozusagen auch klimapolitisch der Musterknabe der Welt, ja, haben jetzt 2045 vorgenommen. Du hast recht, es bringt nicht mal was, weil ja hier auch EU-Verträge gelten und das heißt, was wir nicht emittieren, das wird dann halt mehr in Italien und Polen und Frankreich emittiert. Und es ist auch noch wahnsinnig teuer.
Auch das noch.
Christian Lindner saß neulich bei Maischberger, da war also in dieser Twilight Zone zwischen nicht mehr Finanzminister, aber noch FDP-Vorsitzender und hat Gutachten zitiert, dass uns diese 5 Jahre mehr oder schneller, die wir uns da vorgenommen haben, 750 Milliarden Euro kosten werden. Und neben ihm saß Saskia Esken und ich habe das extra verfolgt und es kam kein Widerspruch. Ja. Also jetzt sind wir klimaneutral. Ich bin ja nicht Jurist, ich bin ja Sprachwissenschaftler.
Ach was, wusste ich gar nicht.
Ja. Ich hab ein abgeschlossenes Germanistik, Philosophie und Linguistikstudium.
Wow.
Im Rücken. Also das man schon mal mehr als Richard David Precht mitbringt.
Okay.
Der hat ja Philosophie nur anstudiert, ja. Der ist ja Germanist. Der tut immer nur so, als ob er der große Philosoph sei. Jedenfalls, mich interessiert ja natürlich die Bedeutung von Begriffen. Also, wenn ich das schon reinschreibe in die Verfassung, klimaneutral, macht das überhaupt Sinn? Ich habe jetzt eine ganze Kolumne darüber geschrieben, weil der Begriff ist natürlich, ist natürlich absolut irrwitzig. Ich weiß nicht, ob die Leute, die also für Klimaneutralität 2045 sind und gleichzeitig ja jetzt Rüstungsprogramme beschlossen haben, wofür ich ja bin, sich mal angeguckt haben, wie so Panzerproduktion läuft. Ich meine, ein Panzer. Ich glaube, ein Panzer braucht auf 100 Kilometern 250 Liter Diesel. Das wird man eben so wusch durchgeblasen.
Fieser
Fuser. Übrigens auch Artilleriegeschosse, von denen wir jetzt ganz viele kaufen werden. Und Granaten sind nicht klimaneutral. Selbst so ein Windrad ist eine wahnsinnige Sauerei. Weil erstmal muss ein Riesenloch gebuddelt werden. Mit so einem Monster da entsteht. Da kommt da so eine Stahlarmierung rein. Also die hätte dem Atlantikwall zur Ehre gereicht. Und dann wird das Ganze noch mit Massen an Beton zugegossen, ja, damit das Ding eben nicht im ersten Moment beim stärkeren Windstoß umknickt und umfällt auf die armen Bauern, die drumherum wohnen, ja, ihren Karten. Also das heißt, wenn klimaneutral, dann heißt es offenbar, also die ganze Sauerei, die du am Anfang veranstaltet hast, wird irgendwo eines schönen Tages wieder aufgehoben oder aufgewogen durch das, was du dann auf dem langen Lebensweg eines Windrades zum Beispiel einsparst. So. Ja, und insofern zeigt es auch hier wieder, zu was für Verrenkungen die CDU bereit war oder ist, damit sie ihr großes Ziel erreicht, unser Kanzler im Kanzler.
Es klingelt einem halt noch in den Ohren so, keine Politik für grüne Spinner oder linksgrüne Spinner.
Das hat ja, er doch. Das hat er nicht, das hat der Friedrich nicht so gemeint. Da hat er sich so heiß geredet. Das war so eine Aufwallung im Augenblick. Ich meine, jetzt kommt es wirklich, glaube ich, drauf an. Das werden wir ja sehen. Also meinetwegen, also 1 Million Euro aufgenommen. Ich glaube, in 4 Jahren, das ist ja auch die Wahrheit, erinnert sich niemand mehr daran, was am Anfang dieser Koalition stand, wenn sie einigermaßen geräuschlos, also ohne größeren Streit,
mit Strukturreformen
regiert. Und dann gibt es ja auch ein bisschen Konjunktur, weil allein so ein Rüstungsprogramm für Wirtschaftswachstum sorgt. Aber ich glaube jetzt, also jetzt müssen wir mal gucken, wenn er jetzt mit gar nichts rauskommt. Also er hat ja Versprechungen gemacht. Ich erinnere das noch. Also das mit den rot-grünen Spinnern hatte ich schon wieder vergessen. Also es sind auf diesen Telegram-Kanälen wie du bin ich gar nicht.
Ich bin auf keinen Telegram-Kanälen.
Ja, aber ich erinnere ja noch, Pressekonferenz, 2 Wochen vor der Bundestagswahl, wo er gesagt hat, von Tag 1 an.
Ja, stimmt.
Von Tag 1 an, mit Friedrich Merz als deutschem Kanzler, wird der ungeordnete Zustand an den deutschen Grenzen behoben sein. So, das war so ein Read My Lips Moment. Und da würde ich doch jetzt, also wenn das auch nicht wahr wird.
Dann wird's schwierig.
Ja, dann glaube ich, wird's schwierig. Dann wird's auch im eigenen Lager schwierig. Ich meine, die sind ja eh schon so ein bisschen jetzt wund, die Christdemokraten. Da gab ja eine ganze Reihe von Leuten im Bundestag, die dann ja so mit Ehrenerklärungen überhaupt nur unterschrieben haben. Ne? Also ich glaube, Tilman Kuban, der, ich weiß nicht, ob der noch bei der Jungen Union ist.
Schon
also
zu alt dafür.
Ehrenmitglied oder was. Er hat dann so eine Ehrenerklärung im Präsidium abgegeben. Also warum das die Unterschrift falsch ist, er weiß das. Aber jetzt gilt es, höhere Ziele, also wie die Stabilität Deutschlands in Europa oder was zu gewahren. Und Frau Konnemann, das war so ein bisschen so, das sind ja alles brave Katholiken, nehme ich mal an, so wie 3 Rosenkranz gebetet am Sonntag, ja. Und dann kannst du sozusagen all das, was das sündige Leben weitertreiben, das du vorher schon getrieben hast. So ein bisschen kam mir das vor. Aber da hat man was erkennen können, das war für ganz viele ein schwerer Gang. Mhm. Und wenn jetzt am Ende gar nichts rausspringt, ich weiß nicht, wie sie das dann ihren Wählern erklären wollen.
Vielleicht bauen wir dann auch wieder AKWs. Da hätten wir allerdings wieder das Entsorgungsproblem. Aber Entsorgungsproblem haben wir übrigens auch bei den Grünen. Da geht ja die Regierungsverantwortung jetzt zu Ende. Aber nicht ohne, dass man sich nochmal hochdotierte Jobs zuschustert. Das ist schon irre, finde ich.
Du meinst jetzt der New Yorker Posten für unsere ehemalige Außenministerin?
Genau den.
Ja,
ist doch also, Wahnsinn.
Also, bekümmert es dich wirklich?
Ja, ich habe mich sogar richtig aufgeregt, als Frau, by the way.
Weil,
also Annalena Baerbock möchte Präsidentin der UN-Vollversammlung werden. Ein Job, der bereits einer top-deutschen Diplomatin, die eine riesige Vita hat, schon versprochen wurde. die viel besser qualifiziert ist auf dem Papier. Und jetzt kam auf Vorschlag aus dem Auswärtigen Amt doch die Idee, Frau Baerbock könnte diesen Job machen. Das heißt, sie fordert immer Solidarität unter Frauen und Frauen müssen sich unterstützen. Und dann ist die erste Frau, die immer im Weg steht und sie fährt ihr in die Parade. Das finde ich so unsolidarisch wie sonst was.
Gut, da also will ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ja, das ist das Kapitel feministische Außenpolitik in ihrer Spätphase. Ich fand natürlich ganz ulkig die Begründung. Also sie hat saß jetzt in der Bundespressekonferenz oder irgendeiner Pressekonferenz und sagte, ja, also das Kabinett habe einstimmig beschlossen, also sie nach New York zu entsenden. Das wirkte so, als ob man eben im Kabinett zusammengetreten wäre und hätte gesagt, Mensch, ja, wen können wir also nach New York schicken auf diesen super wichtigen Posten? Und dann sind also sozusagen alle gesagt, ja, also die Annalena muss das machen. Und da wären sie alle jetzt zu Frau Baerbock gelaufen, so klang das ja, und hätten gesagt, also überleg dir das doch bitte nochmal, nach Potsdam zu ziehen. Wir haben gesehen, du hast das geschrieben, du willst nicht mehr im Schlaglicht und im Rampenlicht stehen, aber wir bitten dich inständig, ja, geh doch noch zur EN, ja. Also was ja überhaupt nicht. Du hast es ja angesprochen. Das nennt man, glaube ich, in der Wirtschaft Initiativbewerbung, ja. Also wenn man selber also den Finger hebt, obwohl gar keiner einen gefragt hat, ob es da eine Verwendung gibt. Besonders früher nannte man das in der DDR Selbstanbieter. So ist es gewesen. Also sie hat sich das jetzt so überlegt, dass sie gerne jetzt in New York leben würde. Ja, ich glaube, ich fand interessant, dass es solche Wellen geschlagen hat.
Okay.
Ich glaube, das hat sie auch überrascht. Ja, gut, also am Ende, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so ein Grüß-August-Posten. Das ist ja nicht der Generalsekretär der UN. Also wir reden jetzt hier von der Präsidentin der Generalversammlung, die, glaube ich, immer die Generalversammlung mit nett eröffnet.
Ja, sowas wie Bundestagspräsidentin.
Ja, sehr genau so. Also es ist ein protokollarischer Posten. Da kam ja auch das Argument, sie habe doch gesagt, sie wolle mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ich glaube, da kannst du ganz gut Zeit mit deinen Kindern verbringen. Das scheint mir, sagen wir mal, von der Work-Life-Balance, ja, ein sehr, sehr schöner Posten zu sein. Du lebst in New York, ja. Würde ich auch gerne mal wieder länger leben. Und gibt es wahrscheinlich auch einen guten UN-Kindergarten und alles, ja. Das ist auch Bombe so dotiert. Und arbeiten musst du dich, also tot arbeiten tust du dich auch nicht so.
Also du begrüßt diesen Posten für Annalena Baerbock. Das überrascht mich doch.
Aber wie gesagt, es hat jetzt so reingescheppert nochmal bei den Grünen, weil das ja die letzte Aktion jetzt war diese Aktion Abendsonne. Also eigene, sich selbst und eigene Leute nochmal ordentlich zu versorgen.
Ja.
Und da haben das die Grünen jetzt echt auch schon doll getrieben. Also man hat das gesehen, kurz vor der Bundestagswahl, wo nochmal alle möglichen Leute in allen möglichen Ministerien jetzt auf irgendwelche Ministerialdirigentenposten gehievt wurden, ja, sozusagen so eine Schnellkarriere vom Referatsleiter wusch nach oben, ja. So. Sauteuer übrigens für den Steuerzahler. Verstehe ich ja irgendwie. Also die engste Mitarbeiterin von Frau Baerbock kriegte dann irgendwie so eine Schnellbeförderung nach ganz oben. Der Sprecher von Frau Paus, also unsere Familienministerin, für den wurde jetzt extra noch ein Referatsposten geschaffen an der deutschen Botschaft in Paris. Mhm. Offenbar, weil sein Lebenstraum immer war, er möchte gerne mal in Frankreich leben. Ja? Also wurde jetzt
ernsthaft?
Ja, die haben also die große Weltkugel sich angeguckt. Und da hat er gesagt, also Paris, ich würde gerne nach Paris. Also habe ich jetzt, und zwar das war natürlich der Clou. Er ist jetzt verantwortlich, also er ist jetzt für Familienpolitik verantwortlich an der deutschen Botschaft in Paris. Wahrscheinlich, um den Franzosen mal zu erklären, wie Familienpolitik richtig geht, weil wir ja wissen, dass die Franzosen da ganz, ganz viel Nachholbedarf haben. Das ist natürlich grotesk.
Er ist also Vielfaltslobbyist. Allein der Name.
Und das Beste ist, also der Posten ist, wie gesagt, ein Referatsposten, so mittelprächtig dotiert, aber er behält einfach sein altes Gehalt.
Und 2000 Euro Auslandszuschlag obendrauf.
Ja, cool. Dass dann irgendwann die Leute mitkriegen und irgendwann auch den Kanal voll haben, das hat jetzt, ich glaube deswegen, hat es jetzt die Annalena nochmal so getroffen. Aber ich habe im Spiegel gelesen wiederum auch, dass die letzte Karte, die dann zieht, ist, dass er frauenfeindlich das zum Thema zu machen. Insofern bin ich sehr froh, dass du das mit der nötigen Werf hier vorgetragen hast.
Frauenfeindlich wäre es gewesen, Jan, wenn man argumentieren würde, ach, sie wollte sich doch um ihre Kinder kümmern. Das hätte ich auch frauenfeindlich gefunden. Aber das ist einfach nur ruchlos, dass man sich einen Job schnappt, für den jemand anders noch besser geeignet wäre. Ich sage ja gar nicht, dass ich das nicht kann.
Also Spiegelkommentar dazu gestern von der sehr von mir sehr geschätzten Kollegin Anna Klaus. Es brauche mehr weiblichen Egoismus. Mhm. Ja, das ist dann, wenn man sozusagen ganz ins Loch gefallen ist. Die Karte zieht irgendwie immer dann am Ende. Es braucht mehr Fehlverhalten von Frauen. Nur wenn sich Frauen auch daneben benehmen, entsprechend wie Männer, ist irgendwann Gleichberechtigung erreicht.
Ach so. Dann darf man halt nicht immer so auf die Solidarität pochen. Aber gut, wenn das die neuen Regeln sind. Wir müssen auch unbedingt noch über Donald Trump reden. Auch da gibt's ja wieder Neues. Denn kurioserweise, den Amerikanern gehen die Eier aus. Da gab es ja die Vogelgrippe, weshalb so viele Hühner gekeult werden mussten. Jetzt sind die Eier so teuer, dass der Donald in Europa anklopft und zwar ausgerechnet in Dänemark. Schickt uns doch mal Eier.
Ja, und bei uns glaube ich auch. Also an schleswig-holsteinische Hühnerbetriebe ist auch schon die Aufforderung ergangen, ob man nicht Eier nach Wisconsin und Connecticut exportieren könnte. Wobei, ich weiß gar nicht, wie ist das mit den Zöllen? Da gibt es dann wahrscheinlich so eine Zollfreigabe dann jetzt.
Ah,
ja?
Okay, das kann sein. Oder er nimmt sie wieder für einen Tag zurück.
Ja gut, das geht ja bei ihm auch hin und her. Das ist natürlich auch, das wird der Friedrich Merz auch noch erleben. Politik ist natürlich auch ein mühsames Geschäft. Also das sieht man jetzt auch bei Donald Trump. Also am Anfang hatte er ja immer so, jede Minute kam ja doch irgendjemand vorbei und hat ihm da irgendwas hingelegt und hat er das unterschrieben, so Dekrete. Ne? Mhm. Hat dem Motto, ich regiere jetzt sozusagen der neue Cäsar im Weißen Haus. Ne? ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen, zum Beispiel bei den Zöllen mit Kanada. Ja? Also er hat das ja erst 25%, dann hat er wieder es zurückgenommen, also hat er ein neues Dekret unterschrieben, wo also das Dekret, das er gestern noch unterschrieben hatte, wieder für null und nichtig erklärt. Dann nächster Tag wieder neue Zölle. Also es geht munter hin und her. Ich meine, das macht natürlich auch nicht den Eindruck, dass er die Sache wirklich im Griff hätte. Entsprechend sieht es auch an der Börse aus, nicht? Also alle, die glaube ich, in den letzten Wochen nochmal so richtig in Gold investiert haben, ne, die sind jetzt, die strahlen, weil Goldpreis geht durch die Decke. Ich glaube, Mitte der Woche der höchste Preis, der je für eine Unze Gold bezahlt wurde, weil sicherer Hafen Gold. Und gut, der Donald, das sind ganz neue Töne, spricht ja jetzt schon von der Durststrecke. Ja? Also er hat ja, ist ja gesagt, von Tag 1 an, und das erfüllt mich natürlich schon ein bisschen mit Schadenfreude, gebe ich schon zu. Deswegen, ich habe immer so ein halben Auge darauf, was da drüben passiert. Also von Tag 1 an goldenes Zeitalter. Jetzt heißt es ja, also kommt das goldene Zeitalter, aber erstmal eine kleine Durststrecke. Da sagen sich die meisten Amerikaner, nee, also für eine Durststrecke haben wir dich nicht gewählt. Ja, das sieht man ja auch in den Umfragen. Also nicht nur die Börsenwerte gehen runter und die Rezessionsangst nimmt zu, sondern seine eigenen Zustimmungswerte wusch auch alle so nach unten.
Er wollte ja auch den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden.
Das hat er gesagt, das wäre nicht ganz ernst gemeint gewesen, aber da klemmt es auch ein bisschen, weil sich der Russe so ein bisschen widerspenstiger zeigt, als offenbar der Donald sich das gedacht hat. Ich meine, jetzt ist, glaube ich, das Entgegenkommen, mal 30 Tage nicht die Kraftwerke in Grund und Boden schießen, aber schon in dem Moment, als die noch am Telefon saßen gemeinsam, schon wieder Drohnenangriff auf Kiew. Gibt auch so einen Clip, habe ich gesehen, wo kurz vorher, also die waren ja verabredet zum Telefonat, Putin gibt eine Pressekonferenz, übertragen, ja, sitzen dann sein ganzer Hofstaat, so, große Führer spricht. Und dann erinnert ihn jemand von der Seite und sagt, übrigens, jetzt war das Telefonat gleich mit Donald Trump, ist gleich das Telefonat, so um 12. Da lacht er so und sagt, ach, ja, der kann warten. Ja, ich glaube, wenn der Trump nicht aufpasst, da brennt gerade echt was an. Weil er ist ja auch immer so als der, ich will nicht sagen als Macho, aber als starker das ist ja die Plattform, ne? Also im Gegensatz zum Joe, der sehr gebrechliche Joe Biden, ist das ja das, was er, das dieses Image des starken Führers und Anführers. Und da, also wenn er, wie gesagt, das, warum ich stehe so ein bisschen eher als Weichalter, ich meine als Witzfigur.
Du hast diese Woche dir einen besonderen Gewinner rausgesucht. Hast du mir schon vorhin verraten.
Der Gewinner, Gewinner der Woche ist für mich der Papst.
Finde ich toll.
Nicht? Also alle sahen den ja schon auf dem Todesbett.
Mhm.
Ja, war ja auch, sah nicht gut aus. Überall so Schläuche und so. Und jetzt ist er schlauchfrei wieder, glaube ich. Also ist jetzt, würde ich mal nicht sagen, er ist jetzt ganz über den Berg, aber er hat sich immerhin sofern wieder aufgerappelt, dass er jetzt aus der Intensivstation raus ist. Und das, würde ich mal sagen, ist er eindeutig der Gewinner der Woche.
Und wer ist dann dein Verlierer der Woche?
Das ist eine Verliererin, Sarah Wagenknecht.
Nicht mehr im Bundestag?
Nicht mehr im Bundestag. Es gibt ja auch Dinge, über die man sich in diesen Tagen freuen kann. Und das, muss ich sagen, hat mich doch mit großer Freude, um nicht zu sagen einer großen Genugtuung erfüllt, dass diese Truppe, Frau Wagenknecht und ihr BSW, ja, im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten ist und damit auch die Talkshow-Auftrittsfrequenz sich deutlich minimieren wird.
Da bin ich gespannt.
Ja, sie ist jetzt natürlich, vorher war das natürlich der Glamour einer Frau, da hieß es ja, die hat es, glaube ich, bis auf den Spiegel als Titelbild, glaube ich, zweimal geschafft, um nicht zu sagen dreimal, also die starke Frau, die das ganze deutsche Parteiensystem umwirbeln wird, ne? Da wirbelt sich jetzt gar nichts mehr um, jedenfalls nicht wegen Sarah Wagenknecht. Und ich habe ja gesehen, diese Abschiedsbilder aus dem Bundestag, die hatten, also da sie vorne da in ihrem Rosa-Luxemburg-Look und hinter ihr so aufgedreht ihre Getreuen. Und die hatten nicht alle so Schilder gebastelt. Und da stand dann drauf 1914/2025 gegen Kriegskredite damals wie heute.
Mhm.
So. Also übersetzt: Das Deutsche Reich, 1914, einer der Aggressoren und Verursacher des Ersten Weltkriegs, ist zu vergleichen mit Berlin 2025, offenbar wieder aus Sicht von Frau Wagenknecht, wieder eine Aggressornation, die den ganzen Tag davon träumt, ja, wie sie andere Länder besetzen kann, ja, und Kriege führen. Und allein für diese... Es ist ja schon mehr als Ungeschichtlichkeit, ja.
Ja.
Das ist so eine Form der Völkerblödung. Dafür keine Bühne mehr zu haben, und das ist alles so ernst dann auch so, gegen Kriegskredite. ich finde, da kann ich mich jedenfalls dran festhalten und ich glaube eine ganze Menge Leute in Deutschland.
Ich finde es schön, dass es offenbar die Menschen ja auch verstehen, wie sie verblödet werden sollen, sonst hätten sie ja reingewählt.
Naja gut, das ist ja nochmal, wenn man so will, die besonders bittere Pille, wie viel waren es am Ende?
5000.
Oder 1300 Stimmen, man weiß es nicht so ganz genau. Also es war schon sehr, sehr knapp. Weil wir den Papst erwähnten, vielleicht hat der Herrgott... Wenn es ihn denn geben mag, dann nochmal eben einen kleinen mal sozusagen, zack, die 1300 Stimmen, die es bräuchte, weggeweht.
Das ist ein sehr schönes Ende für heute, Jan. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten. Ihr könnt uns jeden Freitag hören, überall, wo es Podcasts gibt oder sehen auf YouTube oder fokus.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.